grüße Sie ganz herzlich heute zu unserem Gottesdienst hier in der Kirche, aber auch an den Übertragungsgeräten. Wir feiern heute Reformationsfest. Das fällt heute mit dem Sonntag zusammen. Wir legen den Schwerpunkt auf das Reformationsfest, deshalb haben wir auch die roten Paramente aufgehängt. Da wird ein junger Vikar gerufen zu einem Sterbenden. Und dieser Sterbende, den plagen viele Anfragen an sein Leben. Trägt das, was ich gelebt habe, hält das jetzt auch im Sterben? Trägt das durch, was ich bisher geglaubt habe? Wird von großen Zweifeln geplagt und der junge Vikar versucht, diesem Sterbenden Begleitung zu geben in seinem Sterbeprozess. Und er versucht, ihn aufzumuntern, er versucht, ihm die Zweifel wegzunehmen und immer mit den Argumenten, du bist doch gar nicht so schlecht, wie du dich darstellst. Und dann scheitert der Vikar an dieser Stelle, der Kranke kommt von seinen Zweifeln nicht los. Und dann kommt eine alte Nachbarin in dieses Geschehen hinein. Und wieder fängt der Sterbende an, seine Schuld zu benennen und zu sagen, ich bin nicht gerecht, so wie ich bin, kann ich nicht vor Gott treten. Und dann sagt die Nachbarin zu ihm, ja, du hast recht, so wie du bist, kannst du nicht vor Gott treten. Aber deshalb ist ja Jesus Christus in diese Welt hineingekommen, dass du auf seiner Basis, weil er da ist und weil er dir die Gerechtigkeit zuspricht, vor Gott bestehen kannst. Der Kranke verändert sich, weil er plötzlich einen anderen Grund findet als den, auf dem er vorher die ganze Zeit zu stehen meinte. Uns ist diese Woche ein Wochenspruch gegeben aus 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Auf diesen Grund wollen wir uns neu besinnen, auch heute Morgen. Und aus diesem Grund sind wir miteinander zusammengekommen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns miteinander singen aus dem Lied 452, Strophen 1 bis 5. Lasst uns miteinander beten. Wir beten mit Worten aus Psalm 46 unter der Nummer 725. Wir beten im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Zeilen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge. Wenn gleich das Meer wütete und wallte. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Kommt her und schaut die Werke des Herrn. Der den Krieg steuert in aller Welt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin.
Ich will der Erlöste sein unter den Heiden, der
Erlöste
auf Erden.
Der Herr Zebaoth ist mit uns. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, durch das Wirken der Reformation hast du unsere Kirche zu deinem Evangelium zurückgerufen. Gib deiner ganzen Christenheit auf Erden, dass sie sich immer wieder neu zum Glauben rufen lässt. Und gib uns Einheit im Hören auf dein Wort. Erhalte uns im Glauben und lass uns diesen Glauben mit Taten der Liebe bezeugen. Dazu lass auch diesen Gottesdienst beitragen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Wir beten gemeinsam weiter in der Stille, miteinander und füreinander.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander aus dem Lied 341, die Strophen 1 bis 3. Sie können gleich den Bändel drin lassen. Nun freut euch, liebe Christenheit.
Thank you. Wir hören auf die Schriftlesung Römer 3, 21 bis 28 nach einer neuen Übersetzung. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einem Sühneplatz gemacht, der für alle zugänglich ist. Durch sein vergossenes Blut ist die Sünde vollzogen worden, und durch den Glauben kommt sie allen zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz kommt das? Durch das Gesetz, das Werke fordert? Nein, es kommt durch das Gesetz, das auf den Glauben abzielt. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften. Dann singen wir weiter vom Lied die nächsten Verse.
Liebe Schwestern und Brüder, im Galaterbrief, im Kapitel 2, Vers 16, nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ist das nicht eine gefährliche Aussage, die Paulus hier macht? Braucht es nicht irgendwelche Absicherungen, damit wir bei anderen beurteilen können, ob sie nicht dieses Evangelium vielleicht falsch verstanden haben? Ja, natürlich. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Aber es lässt sich doch gar nicht so einfach sagen, der Glaube an Jesus Christus genügt. Jesus, ja, unbedingt, klar doch. Aber da gehört doch noch was dazu, nämlich das Gesetz mit seinen Ordnungen. So dachten auch die selbsternannten Missionare, die nach Paulus zu den Galatern kamen. Sie fanden eine Gemeinde vor, die in Jesus Christus erlebte, dass keine Macht, auch nicht der Tod, über sie herrschen darf. Was heute manchmal behauptet wird, wenn es um die indigenen Völker geht, dass man ihnen doch bitteschön ihren Glauben lassen solle, verkennt, dass diese Glaubenshaltungen eben auch geprägt sind von Angst. Man darf die Geister der Verstorbenen nicht erzürnen, deshalb bringt man ihnen Opfer. Und wenn man das nicht tut, muss man ihre Rache fürchten, dann muss man fürchten, dass das Unglück über uns kommt, weil sich das die Verstorbenen nicht gefallen lassen. Wenn nun die Botschaft von Jesus Christus hineinstrahlt, dann merken die Menschen, Jesus Christus macht frei, frei von den Ängsten, frei von dem, du musst dies und jenes tun, erst dann kannst du vielleicht vor Gott Bestand haben. Und das ist nicht nur im Sterben eine Herausforderung, das ist auch als Jugendlicher eine Herausforderung. Bin ich denn vor Gott recht oder wie bin ich eigentlich recht, wenn ich es mir selber manchmal nicht recht machen kann? Was trägt mich denn? Was ist mein Fundament im Leben? Und das ist etwas, was mir auch immer wieder wichtig ist, bei der Taufe, bei den Kindertaufen deutlich zu machen. Hier wird dem Kind etwas zugesprochen, was es sich nicht nehmen kann. Aber etwas Unverbrüchliches zugesprochen, da darfst du dich dran festhalten. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben. Natürlich gehört der Glaube dazu. Aber eben auch dieses ganz zugesprochen, ganz von dem gelöst, was ich jetzt leiste oder nicht leiste. Eine kleine Anmerkung. Seit einigen Jahren wird ja an diesem Tag, an dem wir das Reformationsfest feiern, auch noch Halloween begangen. Süßes oder Saures rufen die Kinder vor der Tür und fordern damit unmissverständlich die Süßigkeiten. Schwarze Kleidung und gruselige Fratzen von Hexen, Vampiren und anderem blickt uns entgegen. Halloween, ein Gruselfest. Sind sich die Eltern immer darüber im Klaren, was sie da feiern? Wissen Sie, ich habe nichts gegen ausgehöhlte Kürbisköpfe. Das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht und eine Kerze hineingestellt. Aber der Gedanke von Halloween als Ganzes, dass dort die Toten und die überirdischen Wesen auf die Lebenden stoßen, das hängt mit einem keltischen Glauben zusammen, soll doch nachdenklich stimmen, ob wir unseren Kindern auch noch diese Ängste zumuten zu den vielen anderen realen Ängsten, denen sie begegnen. Oder ob wir sie auf den hinweisen, der uns frei macht und der uns eine Basis zum Leben schenkt, Leben losgelöst von den Ängsten dieser Welt, der uns sagt, du bist mir recht, du darfst mit mir Gemeinschaft pflegen. Ich möchte mit dir zusammen dein Leben gestalten. Ich lese den Predigttext aus Galater 5, Vers 1 bis 6. Dort heißt es: Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade heraus seid ihr gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt wie weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Jesus macht frei. Und das, was er für uns getan hat, das genügt. Menschen, die aus der Freiheit leben können, auftreten. Menschen, die aus dieser Freiheit heraus leben, haben ein Rückgrat. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Auch vor denen, die vielleicht mit langen Zeigefingern auf uns zeigen. Doch die Gemeinde wird durcheinander gebracht. Die Botschaft greift Raum, sich doch nun auch dem Judentum anzuschließen. Mit anderen Worten, die Missionare, die nach Paulus kamen, sagten: Es ist ja schön, dass ihr an Jesus Christus zum Glauben gekommen seid, aber um jetzt ganz dazu zu gehören, dass man es auch sieht, müssen sich die Männer beschneiden lassen. Und das ist einfach das Zeichen des Bundes, des alten Bundes gewesen, das Gott gegeben hat. Das ist untrügliches Zeichen, dass ihr dazugehört. Im Anschluss an den Predigttext, der erste Vers, Vers 7 danach, heißt es, bestätigt Paulus den guten Start, der dort in Galatien bei den Galatern getroffen worden ist, und von der zermürbenden und zerstörenden Kraft der ergänzenden Botschaft. Jesus ja, aber dann noch das Zeichen, dann noch das Gesetz. Zwei Gedanken, die ich mit Ihnen teilen möchte. Der erste: Christus und. Paulus ringt um die Gemeinde: Das Gesetz darf doch nicht wieder durch die Hintertür hereinkommen. Wir dürfen doch die Gemeinde nicht wieder durch dies und jenes unterdrücken und sagen, das müsst ihr noch leisten und da müsst ihr noch so denken und das muss so sein. Dann seid ihr erst recht. Wer sich auf den Weg des Gesetzes einlässt, kann nicht aus der Gnade leben. Das ist die einfache und konsequente Aussage, die Paulus hier trifft. Christus und Punkt, Punkt, Punkt ist eine falsche Botschaft, eine Irrlehre. Es reicht nicht mehr, wenn mir ein Mensch sagt, dass er Christ ist. Das war die Spannung der frühen Gemeinde auch zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Kann es denn sein, dass die Heidenchristen einfach so durch Jesus Christus aus der Gnade, ohne Leistung, ohne Gesetz, zu Gott dazugehören? Braucht es nicht irgendein äußeres Zeichen, das uns bestätigt, dass die wirklich dazugehören? Etwas, was wir objektiv wahrnehmen können? Was liegt da näher als der Gedanke, dass doch das die Beschneidung wäre, denn das ist ja die Tradition der Judenchristen. Damit könnten wir es festmachen, damit könnten wir es deutlich definieren. Damit könnten wir sagen, die gehören dazu oder die gehören nicht dazu. Das ist ja auch die Auseinandersetzung, die Jesus einmal führt, wo er sagt, vom Acker, wo Dinge aufgehen und dann die Jünger kommen und sagen, sollen wir jetzt alles abernten oder sollen wir das Unkraut herausreißen? Und der Herr sagt, wenn ihr jetzt da reingeht und das Unkraut rausreißt, dann reißt ihr vielleicht auch etwas hier raus, was nicht Unkraut ist, was nur in euren Augen Unkraut ist. Aber man möchte es doch gerne genau wissen, man möchte doch gerne genau bestimmen, der gehört dazu und der nicht. Dieses ständige Suchen nach Zeichen der Zugehörigkeit zu Christus außerhalb des Bekenntnisses zu ihm führt nie in die Sicherheit. Wenn wir meinen, wir haben ein Zeichen, mit diesem Zeichen nutzt es uns nicht. Es führt immer in die Unfreiheit. In meiner Jugendzeit gab es die Haltung, die behauptete, du musst Zeit und Stunde deiner Bekehrung wissen. Wissen Sie, ich halte viel von Evangelisation. Und ich finde es auch richtig und es tut gut, wenn man auch einlädt, nach vorne zu gehen. Wenn man einen bewussten Schritt auf Jesus Christus zugeht und sagt, ja, ich möchte glauben und möchte das auch mit dem Weg nach vorne bekunden. Ja, ich möchte zu Jesus Christus dazugehören. Aber ich muss auch zugeben, dass ich mich in meiner Jugendzeit mehrmals bekehrt habe. Weil es für mich nie sicher war, gehöre ich jetzt wirklich dazu. Weil dann ja wieder der Alltag kam und das Leben und das alles wieder in Frage gestellt hat. Einmal habe ich auch ein Kärtchen bekommen, wo man Uhrzeit und Datum eintragen konnte. Und ich habe mir das sogar aufgehoben. Aber Frieden hat mir diese Karte auch nicht gebracht. Sie hat mich nicht in die Freiheit hineingestellt. Bis ich begriff, Jesus macht mich frei. Und das darf ich annehmen, ohne es durch irgendein Wohlverhalten bestätigen zu müssen. Ich bin geliebt, ich bin angenommen und das ganz und gar aus Gnade. Ja, die Umkehr zu Jesus ist wichtig. Das persönliche Ja zum Glauben ist wichtig. Das besprechen wir ja auch im Konfi-Unterricht miteinander. Und zugleich ist es auch wahr, wer seine Hoffnung auf sein Ja setzt, steht auf unsicherem Boden. Das Ja ist Ausdruck der Erkenntnis, dass nur Jesus Christus die Basis unseres Lebens sein kann. Da berichtet ein Christ von seiner Herz-OP. Die OP verlief tragischer als zuerst gedacht. Und er gibt einen Einblick in die Tiefen, in die er in dieser Zeit geführt worden ist. Und er spricht auch davon, was ihn gehalten hat, beziehungsweise nicht gehalten hat. Ihm ist in dieser Zeit auch der Boden weggezogen worden. Was trägt mich denn jetzt in dieser Situation? Und er sagt eben nicht mein Ja, nicht meine Art zu glauben, konnte ich in dieser Anfechtung entgegenhalten. Gehalten hat mich nur Jesus Christus. Und er hat mich auch dort gehalten, wo mir das Bekenntnis schwer gefallen ist und wo ich dieses Bekenntnis nicht einfach sprechen konnte. Und das ist auch die Frage an uns. Weshalb reden wir von der Hoffnung auf die Auferstehung, von der Hoffnung auf die Ewigkeit? Wegen dem, was wir tun? Wegen dem, wie wir unseren Glauben leben und meinen, das ist der Ausdruck des Glaubens? Oder sagen wir, wenn wir bei Gott ankommen dürfen, dann eben nur, weil Christus für meine Schuld gestorben ist. So wie es auch in dem Lied Stern, auf den ich schaue, heißt, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Und der zweite Gedanke, sola fide, allein der Glaube. Was ist denn nun das Kriterium, dass wir sagen, Glaube oder Nicht-Glaube, gibt es eins? Paulus liefert uns in unserem Abschnitt in Vers 6 eine gewisse Antwort. Dort heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und hören wir das wieder richtig? Hier wird nicht eine Handlung beschrieben, die Liebe tut. Schon wieder etwas, was wir leisten müssen, was wir wieder erbringen. Sondern hier wird der Glaube beschrieben, der durch die Liebe tätig ist. Die Liebe ist quasi die Energie des tätigen Glaubens. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Deshalb handle ich, aus dieser Liebe heraus gestalte ich meinen Alltag. Und das spüren die Menschen. Über meinem Leben steht das Ja Gottes. Und dieses Ja Gottes sucht in meinem Alltag Ausdrucksformen. Wir tun uns aber schwer, wenn wir daraus ein Kriterium entwickeln wollten, das für uns zum Indikator wird, zu sagen, der gehört dazu und der nicht. Das bedeutet nicht, dass wir miteinander ringen müssten über theologische und ethische Entscheidungen. Ich finde das im Gegenteil sogar sehr wichtig, dass wir ehrlich miteinander ringen und fragen, was ist der Weg? Und in solchen Auseinandersetzungen kann ich auch sagen, dass ich diese oder jene Position nicht teile. Ja, dass ich sie sogar für falsch halte. Was in solchen Diskussionen aber leider auch vorkommt, dass man dem anderen, der sagt, ich glaube an Jesus Christus, den Glauben abspricht, weil er diese Kriterien, die ich anlege, vielleicht nicht anlegt. Wenn wir uns einig sind, dass der Glaube an Jesus Christus alleinige Basis unseres Heils ist, dass außer dem Bekenntnis zu Jesus Christus keine Handlung nötig ist, die mich vor Gott gerecht macht, dann wird es auch dieses objektive Zeichen, nach dem ich mich manchmal sehne, nicht geben. Ich werde nicht entscheiden können, wer gehört dazu und wer nicht. Und im Gegenteil, vielleicht müssen wir uns das immer wieder sagen, wir sind auch nicht die Richter dieser Welt. Auf mich bezogen bedeutet das aber auch, ich muss nicht in der ständigen Angst leben, alles richtig zu machen und ja, nichts zu versäumen. Mein Heil liegt nicht in mir. Mein Heil ist Jesus Christus. Das ist das Fundament im Leben und im Sterben. Darauf darf ich mich verlassen. Ich habe einen festen Grund, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Martin Luther hat uns das in der Reformation wieder nahegebracht und hat uns dieses Lied geschenkt, eine feste Burg ist unser Gott. Wir wollen es miteinander singen, nachdem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekannt haben. Ich darf Sie bitten, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen aus dem Lied 362, Ein feste Burg ist unser Gott, alle 4 Strophen.
Lasst uns beten. Ich lade Sie ein, dass Sie einstimmen nach den Worten, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du, Gott, bist unsere Hoffnung im Leben, im Sterben, in Ewigkeit. Du führst uns zusammen zu einer Gemeinschaft der Heiligen. Nun bitten wir dich, sieh auf deine Kirchen, sieh auf alle, die in ihnen wirken, in den Gemeinden, an den Sterbebetten, als Pflegende in der Diakoniestation, in den Kindergärten. Segne sie, damit sie zum Segen werden für die Welt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sieh auf die christlichen Kirchen, Männer und Frauen, die bedroht werden, verachtet, eingesperrt, getötet, weil sie Christen und Christinnen sind, im Iran, im Irak, in Syrien, in Nordkorea, in vielen anderen Ländern. Sei ihnen Schutz und Hilfe. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sieh auf die, die Gewalt leiden, die in Angst leben vor dem nächsten Bombenhagel, die fliehen vor Terror und Maschinengewehr, vor Gewaltigung und vor Verstümmelung. Sieh auf die Kinder auf der Flucht, hin und her gestoßen an den Grenzen Europas, verletzte Leiber, verletzte Seelen. Stärke alle, die ihnen beistehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In der Stille nennen wir die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Bleibe bei uns, Gott, sei mit uns auf unserem Weg. Bleibe bei uns, fülle unsere Herzen mit Frieden. Bleibe bei uns am Abend und am Morgen. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, noch einmal kurz Platz zu nehmen. Es gibt noch ein paar Informationen weiterzugeben. Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Hanna Joos an der Orgel, aber auch der Technik. Ich möchte es an dieser Stelle einfach auch mal noch einmal ins Bewusstsein bringen. Über diese Möglichkeit der Technik bieten wir auch denen, die jetzt an den Übertragungsgeräten uns begleiten, auch die Möglichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen. Manche sind krank, manche sind alt und können nicht mehr kommen. Und von daher ein wichtiger und wertvoller Dienst. Vielen Dank und auch einen Gruß an die, die uns an den Übertragungsgeräten begleiten. Vielen Dank auch für das Opfer vom letzten Gottesdienst am 10.10. in Höhe von 179,80 Euro. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist laut des Beschlusses des Oberkirchenrats für die Bibelverbreitung bestimmt. Und hierzu folgender Opferaufruf des Landesbischofs. Liebe Gemeindeglieder, die Gläubigen der armenischen apostolischen Kirche gehören zu einer der ältesten christlichen Kirchen. Die Glaubensgeschwister leiden in den letzten Jahren immer wieder unter der kriegerischen Auseinandersetzung um ihr Land am Kaukasus. Wir denken im Gottesdienst an Reformationsfest an diese Schwestern und Brüder und bitten um ihr Gottesdienstopfer. Es ermöglicht, dass Mitarbeitende der armenischen Bibelgesellschaft mit biblischem Material Hoffnung zu den Menschen auch in den umkämpften und entlegensten Regionen bringen. Die andere Hälfte des Opfers ist für das Bibliorama, das Bibelmuseum in Stuttgart, bestimmt. Es kann seit Ende Mai wieder besucht werden. Besucherinnen und Besucher lernen hier die Welt der Bibel kennen und lassen sich vom Buch der Bücher ansprechen. Dieses moderne Erlebnismuseum verursacht Kosten, die durch die Eintrittsgelder nicht gedeckt werden können. Wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott segne Geber und Gaben. Frank Ottfried Juli. Herzliche Einladung auch für den nächste Sonntag ist noch nicht Volkstrauertag. Da sind wir noch eine Woche hinten dran. Im Anschluss an den Gottesdienst, aber jetzt nochmal eine herzliche Einladung zum Männervesper am 5.11. um 19 Uhr
im Gemeindehaus hier in Schopfloch. Es wird kommen Tobias Merkle, er ist der Leiter vom Seehaus in Leonberg und wird uns an diesem Abend über diese Arbeit berichten. Lade Sie ganz herzlich ein. Ist, denke ich, eine sehr gute Arbeit, die dort geleistet wird. Und dieses Konzept der Arbeit wird ja auch in Kolumbien mit der Familie Kepler weitergeführt in Kolumbien. Und sicher ein interessanter und wertvoller Abend. Kommen Sie selber und laden Sie noch andere dazu ein. Und dann ein Hinweis: vom 14. bis 17.11. finden die Bibelabende in Unteriflingen statt. Aber wir sind ja eine Gesamtkirchengemeinde, dazu sind alle eingeladen. Und zwar mit Dekan in Ruhe Klaus-Dieter Stoll, 14. bis 17.11. Die Themen sind jetzt dann auch im nächsten Mitteilungsblatt aufgeführt. Und dann wollen wir uns miteinander erheben, miteinander das den Segenslied singen, meine Hoffnung und meine Freude, und uns dann selber unter den Segen Gottes stellen.
Meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Stärke mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
In diesem Vertrauen dürfen wir in unseren Alltag hineingehen. Er begleitet uns, er ist die Basis unseres Lebens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden.